Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert herzlich willkommen. Jetzt ist es spruchreif, das Notfallkonzept zur Rettung für akut bedrohtes Kulturgut. Auswärtiges Amt und Archäologen haben es entwickelt. Rüstzeug für eine schnelle Eingreiftruppe in Sachen Denkmalschutz. Details dazu gleich von der Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts. Außerdem biobasierte Zukunftsvisionen, wie sie beim Internationalen Literaturfestival Berlin diskutiert werden. Ein Gespräch über Berührung in der Kunst. Eine Ausstellung in Bremen widmet sich ihr. Und wir hören Musiker mit Behinderungen beim Mutmachen. Eine beispielhafte Dokumentation aus Kenia am heutigen Dokumentarfilmtag. Zuerst aber eine Theateruraufführung. Der 1975 in Bonn geborene Autor Thomas Melle hat das neue Stück geschrieben. Nicht nur seine Romane sind bekannt mit Außenseiterfiguren wie in 3000 Euro. Da gehen ein Obdachloser und eine Supermarktkassiererin eine Liebesbeziehung ein. Es gibt Melles Bericht »Die Welt im Rücken«, in dem er seine bipolare Störung offenlegt. Die Theaterfassung davon am Wiener Burgtheater schafft es zum Theatertreffen. Thomas Melle schreibt aber schon immer auch eigene Theatertexte. Sein neuestes Stück heißt »Die Lage« und sollte eigentlich im März am Staatstheater Stuttgart uraufgeführt werden. Corona-bedingt kam die Inszenierung von Tina Lanig erst jetzt heraus. Es geht in »Die Lage« um Wohnungsbesichtigungen nach dem Phänomen, dass der Vormieter raussaniert wurde. Es folgt ein grotesker Konkurrenzkampf der Mietinteressenten. Eine regelrechte Castingshow, in der für uns Christian Gampert war.
Die Lage ist nicht rosig. Im Zuschauerraum 40 Menschen auf Abstand, auf der Bühne 5 Menschen in ständigem Konkurrenzkampf. Das Setting ist also wie im richtigen Leben auch. Nur, dass es hier um das Wesentlichste überhaupt geht, neben Essen, Sex und Arbeit, um das Grundbedürfnis, ein Zuhause zu haben. Der Autor Thomas Melle stellt eine Situation her, die vordergründig Pointen und Entertainment verspricht, in Wahrheit aber die traurige Selbstvermarktung hipper Individuen zum Thema hat, das Vorstellungsgespräch bei der Wohnungssuche. Mehr oder weniger gut situierte Paare balgen sich vor einem Makler um Designer-Apartments in bester Lage und stellen Fragen.
Ist aber kein Szeneviertel mehr, oder?
Hat er seinen Status als Szeneviertel schon verloren?
Was ja auch besser wäre, weil dann Ruhe herrscht.
Oder ist das noch im Kommen, das Viertel?
Stefan Hageneier hat eine spitz auf uns zulaufende kalte Küche ins Stuttgarter Kammertheater gebaut, die wie ein Operationssaal aussieht und in die man lieber nicht einziehen möchte. Die Operation, die hier stattfindet, lässt sich als Selbstdemaskierung geistig gelifteter Zombies beschreiben, die uns einen gesellschaftlichen Missstand vor Augen führen sollen, den eklatanten Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die daraus resultierende Subalternität potenzieller Bewohner, aber auch deren Anspruchshaltung. Thomas Melle hat fleißig Sprachhülsen gesammelt, die im Umfeld der Immobilienbranche ein bizarres Eigenleben führen, einen Sprachschwall der Angepassten, und hat ihn im Sinne einer rituellen Versuchsanordnung auf mehrere Personen verteilt. Manchmal allerdings geht mit dem Autor die wilde Wut gegen die Verhältnisse durch, das ungestüm Assoziative und Selbstzerstörerische, das wir aus seinen Romanen kennen. Denn natürlich gibt es neben den Mietinteressenten immer einen Vormieter, der hier als Obdachloser noch in der Wohnung herumspukt. In Stuttgart liegt er wie Holbeins Leichnam Christi im Grabe in einem schrankartigen Verlies. Da ist Melle dann kurz ganz bei sich, der Außenseiter als Künder der Wahrheit. Zumeist sieht man in Tina Lanigs Inszenierung aber streitende Paare, die sich vor dem lauschigen Zusammenziehen nochmal richtig beharken. Ein künftiger Mieter bekommt von der Gattin sogar den Stöckelschuh aufs und ins Auge. Auf du und du mit dem Stöckelschuh sozusagen. Andere beten die Sonne an oder resonieren über die Klospülung. Auch die, die Geld haben, sind nicht glücklich, weil ihr Geld schmutzig ist oder geerbt. Ich schäme mich so, ich kann doch nichts für meinen Reichtum. Und selbst diese Leute müssen sich anbiedern und durchsetzen.
Jeder, der eine Wohnung kauft, der wird nämlich sofort gefragt, woher die Kohle kommt. Oder er wird nicht gefragt, nein, sondern die Blicke, die fragen einen stillschweigend. Ja, nach Herkunft, das Gesicht, die Haltung, wie man sich gibt, wie man spricht, man scannt sich ab.
Es ist von Tina Lanig nicht wirklich klug, diese Mittelstandskatastrophen im Gestus hysterischer Künstlichkeit zu inszenieren. Denn dadurch wird Melles sprachliche Materialsammlung vollends zur kapitalkritischen Performance, die engagiert, aber seelenlos auf der Stelle tritt. Eine Sektparty-Pantomime, die dann rhetorisch fragt, wieso gehört das alles irgendwem? Na, weil die Verhältnisse leider so sind, möchte man antworten. Um das zu denunzieren, rührt Melle eine Suada an, die von Handkes frühen Sprachexerzitien und den Liebespaar-Verwicklungen des Botho Strauß sich das passende Leid, aber keine wirkliche Kraft entfaltet. Von den Lügen des Eigenbedarfs bis zu den Strategien des Raussanierens werden allerlei Verbrechen beschworen, aber man schwatzt halt nur ziemlich laut vor sich hin. Insgeheim hat das Stück ein ganz anderes Zentrum. Vom Sexgestöhn bis zu den ersten Wehen einer Schwangeren ist die Wohnung für Melle psychisch besetzt, ein betonierter Mutterschoß. Und den verzweifelt Heimatsuchenden bleibt nur Munks Schrei. Die Regisseurin allerdings nimmt es mit den Akustikproben der Mietsuchenden sehr genau. Die Lärmbelästigung des Sexualverkehrs wird drastisch simuliert und nach Dezibel gemessen. Theatralisch kommt diese Aufführung eher nicht zum Höhepunkt.
So ist die Lage von Thomas Melle am Staatstheater Stuttgart. Christian Gampert war drin in der Uraufführung. Libanon, Hauptstadt Beirut, Anfang August. Die Bilder der riesigen Explosion im Hafen gingen durch die Welt. Tote, Verletzte, Obdachlose, ganze Stadtviertel zerstört. Da hinein ist nicht nur ein Team des Technischen Hilfswerks gereist. Am Tag nach der Explosion vor Ort war bereits ein Experte des Deutschen Archäologischen Instituts. Sein Auftrag? Rettung für akut bedrohte Kulturgüter wie einsturzgefährdete Denkmäler. Ausrüstung für so ein schnellgreifendes Notfallkonzept will jetzt das Auswärtige Amt finanzieren und mit THW und mehreren archäologischen Instituten einsetzen. Ein Schutzkonzept, über das ich kurz vor der Sendung sprechen konnte mit Friederike Fless, Professorin an der FU Berlin und seit 9 Jahren Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts. Ich habe sie gefragt, wie hat Ihre schnelle Hilfsaktion für Denkmäler in Beirut das Notfallkonzept noch beeinflusst?
Also wir haben zum allerersten Mal unmittelbar nach einer Katastrophe auch durch die Einbettung in den Mechanismus des Technischen Hilfswerkes reagieren können. Das Technische Hilfswerk war natürlich dort, um nach Menschen zu suchen, die zu bergen. Und mein Kollege war dann davon losgelöst, selber unterwegs, hat sich Sammlungen, Museen angeschaut und geschaut, wie ist die Situation vor Ort? Wie viel ist wirklich zerstört? Und kurz nach ihm, eine Woche, haben wir 2 weitere Kollegen hingeschickt. Die haben als Spezialisten für statische Fragen und Denkmalpflege sich zusammen mit libanesischen Architekten Gebäude angeschaut, haben die Schäden beurteilt, haben sie auch bewertet und gemeinsam Konzepte entwickelt, was man denn nun konkret machen kann. Denn das Hauptproblem ist, jetzt steht die Regensaison an, auch im Libanon. Der Winter kommt und wenn alle Dächer, die ja bei der Explosion alle abgedeckt wurden, weg sind, sind dann die Häuser in 0,0 vollständig zerstört.
Theoretisch kann aber der geplante Container, der angeschafft wird, ja weltweit eingesetzt werden. Gibt es den denn schon? Also der soll in ein Transportflugzeug passen. Dazu dann kommt auch Ausrüstung für Restaurierungswerkstätten.
Also unser Kulturgut-Rettungsmechanismus, so wie wir ihn uns vorstellen, der besteht im Grunde aus 2 Komponenten. Das eine sind Personen, die handlungssicher sind und wissen, wie sie vor Ort mit den Kollegen vor Ort unterstützend arbeiten können. Und das andere ist, dass man natürlich auch Geräte braucht, Equipment braucht. Und dieses Equipment muss standardisiert sein. Na, und also wie so ein Verbandskasten, ne, wo jeder weiß, was drin ist. Ne, das ist genormt, da steht eine schöne DIN-Nummer dran. Und genauso standardisiert muss auch Gerätschaft sein, dass sie vor Ort verstanden wird, dass jeder, der da mitreist, weiß, was in dieser Box ist. Und Container ist jetzt ein etwas großes Wort dafür. An sich geht es um transportable Boxen, um vielleicht auch unterschiedlich große Behältnisse, in denen Ausrüstungsgegenstände für bestimmte Katastrophenszenarien drin sind.
Das erste Pilotprojekt, das soll im Sudan sein, also in Kooperation mit dem Nationalmuseum in Khartoum, der Hauptstadt. Das Museum und die Hauptstadt, die liegen am Zusammenfluss vom Blauen und Weißen Nil. Und da gibt es gerade ein Rekordhochwasser, über 17 Meter Pegelstand. Also schnell hin auch für Sie?
Ja, das ist das Schreckliche im Moment. Also eigentlich hatten wir das Pilotprojekt natürlich geplant, weil wir können ja nicht darauf warten, dass mal eine Katastrophe kommt, um zu testen, ob unsere Dinge funktionieren. Also haben wir mit den Kollegen im Nationalmuseum ausgemacht, okay, wir schauen, dass wir mal ein Notfallkit hier, einen Koffer entwickeln, einen Container, und dann mit Personen nach Khartoum gehen und schauen, können wir vor Ort in fingierten Szenarien von Zerstörungen auch die Instrumente anwenden und können wir mit den Kollegen wirklich in so einer Art Krisensituation zusammenarbeiten. Und jetzt sind wir leider wie in Beirut und auch im Sudan von den echten Katastrophen überrollt worden. Also das sind ja die Dinge, das kann man ja nicht planen. Gott sei Dank. Also wir hätten auch gerne lieber weniger Katastrophen. Aber natürlich unterstützen wir die Kollegen im Sudan, vor allem in den nördlich gelegenen antiken Städten, wie den berühmten Städten von Meroe. Das ist ein riesiger, faszinierender Pyramidenfriedhof, wo wir jetzt ganz konkret auch finanziell unterstützt haben, dass die Kollegen zum Beispiel so Sandsackbarrieren machen können, dass sie gucken können, dass das Hochwasser nicht die ganze antike Städte flutet. Ne? Und wir dachten, wir machen mal so ein Notfallkit, was dann auch nachhaltig vor Ort am Ende bleiben kann. Also die Testgeräte würden wir nicht wieder mit zurücknehmen, sondern wir packen es hier zusammen, wir üben und dann schauen wir, ob die es vor Ort verwenden können, und die behalten es und haben dann eine nachhaltige Struktur.
Das war Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, über ein Gesamtkonzept, das in Zukunft Kulturgüter retten können soll, punktuell und weltweit. Jetzt geht's um unseren Umgang mit der Natur, um Artensterben, Bevölkerungswachstum und Ressourcenverbrauch. Themen, die sich das derzeit laufende Internationale Literaturfestival Berlin vorgenommen hat, unter der Überschrift Visionen der Bioökonomie. Das meint vor allem die Suche nach neuen Wirtschaftsformen, die nicht mehr nur auf Kohle, Öl und Gasverbrauch setzen. Stoff für jede Menge Diskussionsrunden mit Leuten, die dazu was zu sagen haben, als Wissenschaftler, vor allem aber als Schriftsteller. Cornelius Wüllenkämper hat zugehört.
Naturschutz ist ja eine hochemotionale Geschichte. Das ist ja nicht ableitbar aus irgendwelchen Naturgesetzen.
Der Wirtschaftswissenschaftler und Forstmann Lutz Faeser räumte zu Beginn der Diskussion über Bäume zwischen Nutzen und Schutz mit einem Irrglauben auf. Der Schutz der Umwelt sei keine selbstlose Idee des Menschen, sondern ursprünglich einem kulturhistorischen Konzept entsprungen.
Ursprünglich kam es aus der romantischen Idee, auch sehr nationalistischen Idee, eine typische Kultur, die verbunden war mit Bäumen in Deutschland. Nicht? Deutschland, die Eiche, Symbol des starken Deutschen. Das ist der kulturelle Naturschutz. Der hat nichts mit Naturschutz an sich zu tun, sondern mit einem gesellschaftlich definierten kulturellen Anspruch an die Natur.
Im Gespräch mit Lutz Faeser erzählte die Schweizer Autorin Sora Del Buono davon, wie die langjährige Beschäftigung mit Bäumen ihre Weltsicht prägte. Für ein Buchprojekt reiste sie zu Bäumen in der ganzen Welt, etwa zu den 4000 Jahre alten Kiefern in den kalifornischen White Mountains. In ihrem eigens für das Literaturfestival verfassten Essay berichtete Del Buono von der Dicken Marie, Berlins ältester Eiche im Grunewald, die einst von den Gebrüdern Humboldt nach deren Köchin getauft wurde.
Ich war nicht allein bei der Dicken Marie. Die Begleitung fragt, recht unvermittelt, wohl inspiriert vom Anblick des sterbenden Baums, wo möchtest du begraben werden? Und erzählt vom Bestattungswald, in dem ihre Eltern liegen, die Totenasche verstreut unter einer Birke. Die Mutter habe die Birke mehrmals besucht und sich daran gefreut, dass die Asche des Vaters sie nähre, dass ihre eigene Asche den Baum dereinst auch nähre.
Die Natur als Rhythmusgeber, das war im Sinne der Bioökonomie auch ganz konkret wirtschaftlich zu verstehen. Die Politökonomin Maja Göpel etwa plädierte für einen neuen, langfristiger gedachten Wachstumsbegriff, der nicht ausschließlich auf der Steigerung von Produktionsmengen und Bruttoinlandsprodukt basiert.
Haben wir auch in Corona jetzt gemerkt, immer mehr haben und ansammeln ist ja eigentlich nicht das, was uns wirklich gut leben lässt. Und das heißt, die Kultur spielt eben eine ganz fundamentale Rolle, weil sie uns eine Idee auch davon gibt, ist das jetzt eine schreckliche Nachricht, mit dem wir können nicht immer weiter wachsen, oder waren vielleicht auch echt viele ganz schön gestresst inzwischen von dem Tempo, mit dem wir alle beitragen müssen dazu, dass das nicht ins Stottern kommt.
Wieso tut sich der Mensch derart schwer damit, so zu wirtschaften, dass er selbst als Teil einer intakten Natur auch in 400 oder 2000 Jahren weiter existieren kann? Der isländische Autor, Umweltschützer und Präsidentschaftskandidat von 2016, Andri Snær Magnason, hatte eine plausible Antwort. Es geht nicht nur um Indikatoren, um Messungen und Regelungen. In kultureller Hinsicht geht es vielmehr um unsere Haltung gegenüber der Zukunft. Darin liegt ein grundsätzliches Defizit und wegen dieses Defizits tun wir nichts, weil wir gegenüber der Zukunft nichts spüren. Wir müssen ein inneres, eigenes Gefühl gegenüber der Zukunft aufbauen. Wenn wir im Jahre 2140 Pancakes mit unseren Enkeln backen können, dann haben wir es richtig gemacht. In unseren Zukunftsszenarien geht es heute aber oft nur um neue Lebensformen und Technologien. Und das macht uns vor allem Angst, weil es uns die Zukunft entfremdet. Die Zukunft als etwas erzählen, das uns ganz persönlich angeht. Hier schloss sich der Kreis zu Sora Del Buonos Weltreise zu den Bäumen, die ein Menschenleben um ein Vielfaches überlebt haben und zu denen sie ein enges Verhältnis pflegt. Die Visionen der Bioökonomie beim Internationalen Literaturfestival Berlin zeigten sehr konkret, wie die Zukunftsgestaltung nicht nur auf wissenschaftlichen Prognosen basiert, sondern auch auf Erzählungen über den Menschen als winzigen Teil eines unermesslich großen Kreislaufs.
Visionen der Bioökonomie als Thema auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin. Cornelius Wüllenkämper war da. Jetzt geht es um Küsse, Paartanz und Bonding in der Kunst. Seit heute zeigen in Bremen die Museen Böttcherstraße eine Kunstausstellung mit dem Titel Berührend, Annäherung an ein wesentliches Bedürfnis. In den Sälen des Paula Modersohn-Becker-Museums sind 60 Kunstwerke ausgestellt. In ihnen geht es um körperliche und um emotionale Berührung. Auch als Reflex auf die 1,50 Meter Abstand hierzulande, die gerade gelten, um Coronavirus-Infektionen zu vermeiden. Der Bogen reicht vom Berührungsverbot, das Jesus im Osterwundergeschehen gegen die Apostelin Maria Magdalena ausspricht, bis zu den neuen Corona-Regeln unter Masken. Werke von Lukas Cranach dem Älteren bis Vivien Greven, von August Macke bis Marina Abramovic. Kurator ist Frank Schmidt und kurz vor der Sendung konnte ich mit ihm in Bremen über Berührung durch und in der Kunst sprechen. Ich habe ihn gefragt, sicher auch bei Ihnen steht das Museumsschild, bitte nicht berühren. Was verteidigen Sie, was bedauern Sie an dem Verbot?
Ja, der Spruch, bitte nicht berühren, der trifft natürlich weiterhin zu. Der gilt ja oder hat ja den Zweck, die Werke zu schützen. Wir haben zum Beispiel Skulpturen in der Ausstellung, die nicht berührt werden sollten, sonst wird die Patina abgelöst. Wir haben aber in der Tat in der Straße, in der Böttcherstraße, gibt es eine Außenskulptur von Bernhard Höttger, ein weiblicher Torso. Und da sind die Brüste blank gerieben durch das beständige Betasten und Abgreifen sozusagen. Und dadurch sieht man natürlich die Veränderungen an der Patina des Werkes. Also da wird berührt, weil da die Aufsicht im Außenraum nicht so möglich ist. Im Museum gilt sie aber nach wie vor. Und wir versuchen eher dann auf eine andere Ebene zu gehen, das berührungslose Berühren über das Sehen zu berühren und berührt zu werden.
Das ist viel drin mit der Patina, da geben Sie ja schon so ein Stichwort, ja eigentlich ein doppeltes. Die Vivien Greven ist ja eine zeitgenössische Künstlerin, die Sie auch ausstellen und in Ihren aktuellsten Arbeiten, da geht es wieder dann doch um Berührungen zwischen Menschen, wenn auch eben mit so einer Patina versehen und mit Farben, die wir aus der Welt der Digitalgeräte kennen. Unentwegt streichen wir über Displays, Touchscreens, entschlüsseln Ihre Künstler da was? Also dieses Kalte, das Technische in dieser Ersatzfunktion der Touchscreens?
Ja, also ich denke, bei Vivien Greven spielt das einen wichtigen Punkt, dass die Arbeit eher kühl wirkt, aber trotzdem zeigt sie sich berührende Paare, sich berührende Körper, ein bisschen fragmentiert, aber wir werden da unmittelbar mit einbezogen und so wie wir auch angezogen werden von einem Bild auf einem Touchscreen, so zieht uns das Bild eigentlich auch an und wir möchten es gerne berühren. Es hat auch so eine delikate Oberfläche, dass da wirklich auch dieses Verbot, bitte nicht berühren, gilt. Aber wir haben das auch in anderen Beispielen in der Ausstellung, wo Künstlerinnen vor allen Dingen so der 70er Jahre angefangen mit Marina Abramovic und ihrem Partner Ulay, sich zum Beispiel Ohrfeigen, wo Berührung wirklich tatsächlich im Video, in der Aktion, in der Performance stattfindet.
Wer fängt an, wer hört auf?
Marina Abramović fängt an und das dauert über 9 Minuten und die sind wirklich am Ende erschöpft und Ulay hört auf als Erster. Das war die Anweisung, wir machen so lange, bis einer aufhört.
Gibt es eigentlich einstige und neue Tabubereiche, also diese Themen Selbstberührung und ungewollte Berührung bei Ihnen auch?
Ja, also Selbstberührung ist ein Thema, weil das in der Tat so ist, dass wir uns bis zu 400 Mal am Tag berühren im Gesicht, ganz unbewusst, das merken wir gar nicht, ist ein ganz wichtiges menschliches Bedürfnis. In Corona-Zeiten verdoppelt sich oder hat sich diese Zahl verdoppelt, weil wir nicht so stark fremd berührt werden. Von anderen müssen wir uns selbst berühren. Also ein ganz spannendes Thema. Aber die ungewollte Berührung, die nicht gewollte Berührung, die spielt einen großen Raum. Denn das ist natürlich ein Thema schon in der Bibel gewesen. Wir haben ein Altmeisterbild, Susanna und die beiden Alten, die also Susanna berühren und sie vergewaltigen wollen und sie das ablehnt. Und das ist ein, ja, letzten Endes ein MeToo-Thema schon aus der Bibel. Und auch das Thema spielen wir natürlich.
Ein Resümee von Ihnen, jetzt ist die Ausstellung eröffnet. Ja, Berührung, ist das für Sie was Schönes, nach der wir uns weitersehen? Oder geht die Reise gerade weiter, wie von Elisabeth von Tadden ja attestiert, Richtung berührungslose Gesellschaft?
Also wenn für mich persönlich auch die Ausstellung eines gezeigt hat oder die Vorbereitung in die Ausstellung, dann ist es, dass Berührung etwas sehr Wesentliches ist für den Menschen, dass wir ohne Berührung nicht leben können. Und deswegen bin ich ganz guter Hoffnung, dass wir, wenn wir vielleicht einen Wirkstoff gefunden haben, wenn sich das vielleicht im nächsten, übernächsten Jahr, dass sich das wieder einigermaßen normalisiert, weil das etwas Wesentliches ist, was wir benötigen. Und da werden wir, glaube ich, wieder zurückkommen. Und auch die berührungslose Gesellschaft spielt ja auch ein bisschen auf die Touchscreens, auf das Internet, die Digitalisierung an. Wir merken aber auch, es ist unheimlich wichtig, uns zu sehen, um zu umarmen, Freunde zu umarmen oder eben auch in eine Ausstellung zu gehen und die Bilder tatsächlich zu sehen. Von daher sehe ich das nicht so schwarz, wie es vielleicht Frau von Tadden in ihrem Buch malt.
Der Kurator Frank Schmidt über seine Bremer Ausstellung Berührend, Annäherung an ein wesentliches Bedürfnis. Sie sind alle begabt, irgendwie anders und nicht zum Verstummen zu bringen. Musiker mit den unterschiedlichsten Handicaps. Ein Dokumentarfilm aus Kenia zeigt ihre Lebensbejahung. Der Film heißt Sauti, Stimme, ist von Ketibul Music in Nairobi produziert, dauert keine halbe Stunde und steht auf YouTube. Antje Diekans stellt die Protagonisten der Dokumentation am heutigen Dokumentarfilmtag Let's Doc vor.
Produktionstag bei Ketebull Music in Nairobi. Avilo Mike nimmt auf. Du denkst, du hast eine Behinderung, singt er. Aber ich weiß, dass du dein Bestes geben kannst. Avilo Mike, in Kenia ein bekannter Sänger, hatte selbst mit Herausforderungen zu kämpfen. Als Junge hatte er Polio, Kinderlähmung. Es dauerte, bis die Krankheit erkannt und behandelt wurde. Ich bin über lange Zeit therapiert worden. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber meine Mutter sagt, dass sie besondere Schuhe für mich besorgen musste. Irgendwann konnte ich auf meinen Füßen stehen. Das Gehen fällt ihm aber immer noch schwer. Der Musiker ist einer von mehreren Künstlern, die in einem kenianischen Dokumentarfilm gezeigt werden. Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie sind gifted, different and silenced. Talentiert, anders, nicht zum Schweigen zu bringen. Das Kriterium war, dass sie die Gesellschaft mit ihrer Musik beeinflusst haben, obwohl sie mit einer Behinderung leben. Wir wollen nicht einfach jemanden zeigen, der blind ist, sondern jemanden, der außerdem etwas bewegt hat, sodass junge Menschen mit ähnlichen Herausforderungen ein Vorbild haben und sagen, okay, wenn er es geschafft hat, kann ich das auch. Tabu Ususa hat den Film produziert. Von den anderen Künstlern ist einer ein Albino. Die Menschen, denen Farbstoffe in Haut, Haaren und Augen fehlen, werden in Ostafrika häufig ausgegrenzt. Manchmal sogar gejagt, weil sie mit ihrer weißen Haut als verflucht gelten. Dass Sänger Kamanu Mtuamvari trotzdem eine Musikkarriere einschlug, hat er auch seinen Eltern zu verdanken, die ihn von Anfang an unterstützten. finden. Mein Vater ist losgezogen, um jemanden zu finden, der mir eine Gitarre macht. Das hat mich tief berührt. Jetzt steht er auf Bühnen, statt sich wie andere Albinos in Ostafrika zu verstecken. Ein kleines Wunder. Genau wie die Karriere von Gargara, einer somalischen Frauenband. Für sie kann Musizieren sogar lebensgefährlich sein, sagt Bandgründerin Luli Bashir. Weil wir aus Somalia sind und dem islamischen Glauben angehören, ist es uns als Frauen verboten, Musik zu machen. Ich bin mehrfach aufgefordert worden, mit dem Singen aufzuhören, aber ich habe weitergemacht. Die Gruppe ist inzwischen auch international ausgezeichnet worden. Für Tabu Ususa sind die Frauen genau die Vorbilder, die er in seinem Film zeigen wollte. Gargara waren in Frankreich auf Tour, auch in anderen europäischen Ländern und in den USA. Sie haben viel erreicht und darum haben wir ihre Karriere verfolgt. Als weiterer Künstler ist Michel Ungaro dabei, der blind ist. Das musikalische Multitalent hat zwiespältige Erfahrungen gemacht. Ich habe viel positive Resonanz bekommen, aber es gab auch negative Erfahrungen. Als ich zu einem Konzert kam, hielten mich die Sicherheitsleute zurück, weil sie dachten, ich wäre ein Bettler. Doch ich habe trotzdem meinen Weg gemacht. Er spielt mehrere Instrumente, vor allem Gitarre, und singt. Wenn ihn heute jemand auf seine Behinderung anspricht, kann er souverän reagieren.
Some people would say, how do you play this?
Manche Leute fragen, wie spielst du das? Wie machst du das alles? Dann antworte ich, du brauchst deine Augen nicht, um das zu tun, was ich mache. Du brauchst Fokus, Übung und einen klaren Kopf.
You just need focus, practice and a sober mind.
Antje Diekans aus Nairobi über den Dokumentarfilm Sauti, Stimme. Und jetzt Doris Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen. Jetzt gibt's sogar Polizeikultur.
Ja, wie kann die Bildung rechtsextremer Gruppen in der Polizei in Zukunft verhindert werden? Für den Soziologen und Kriminologen Gerhard Kreisel sind die sorgfältige Auswahl der Anwärter und die Entwicklung einer Fehlerkultur innerhalb der Polizei wichtig. Außerdem plädiert er für ein internes Monitoring, das nach möglichen rechtsextremen Tendenzen sucht. Auch das Bild von der Polizei, wie es in der Öffentlichkeit hochgehalten wird, das müsse sich ändern und realistischer werden, sagte Kreisel im Deutschlandfunk Kultur.
Diese Vorstellung dieses gefährlichen Einsatzes und die Kämpfer, die an der Front gegen das Böse kämpfen, die spiegelt nicht die Realität polizeilicher Arbeit wider. Nichtsdestotrotz wird sie natürlich als Image hochgehalten und auch verstärkt. Ja. Und dieses Sheriff, männerbündlerische Sheriff-Missverständnis, was dann diese Polizeikultur prägt, übersieht oder unterrepräsentiert oder ignoriert oder lässt unbeleuchtet die ganzen vielen anderen Aspekte polizeilicher Arbeit, also sich Friedensstiftung, Ordnungsaufrechterhaltung, Lösung von ganz trivialen Problemen.
Das war der Soziologe und Kriminologe Gerhard Kreisel über Rechtsextremismus in der Polizei und die Polizeikultur. Die Corona-Pandemie prägt das Jahr 2020 und die Berliner Philharmoniker wollen dem Rechnung tragen in ihrem Silvesterkonzert. Es werde in diesem Jahr ein besonderes Konzert geben, erklärte Chefdirigent Kirill Petrenko, denn das Orchester sei nicht weltfremd. Deshalb würden womöglich düsterere Töne zu hören sein, mehr Nachdenklichkeit, mehr Sensibilität. Die Berliner Philharmoniker rechnen in diesem Jahr durch die Corona-Krise mit einem Defizit von 10 Millionen Euro. Bund und Land haben aber offenbar bereits signalisiert, dafür einzuspringen. Der Kabarettist Gerhard Polt hat die Zuschauerbeschränkungen im Kulturbetrieb wegen der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Die Maßnahmen seien zum Teil absurd, sagte der 78-Jährige jetzt und fragte, wenn ich mit einem vollen Flugzeug nach Mallorca fliegen darf, wieso dürfen in ein großes Theater nur 100 Leute rein? Der Kabarettist will jedenfalls im Herbst auf Tournee gehen und er forderte auch eine stärkere Unterstützung freischaffender Künstlerinnen und Künstler, sodass sie zumindest ihre Mieten bezahlen könnten. Ja, und da schließt sich jetzt der Kreis wieder zum Theaterstück am Anfang unserer Sendung.
Das war Kultur heute, gleich in den Informationen am Abend mit Petra Enzminger. Corona mit und ohne Symptomatik, Berichte aus Berlin und Spanien. Danke bis hierhin, sagt Henning Hubert. Ihnen noch einen schönen Abend.